Kultur der Ehre. Das ist im Moment unser Thema. Wir hatten es in Rehe. Und ich nehme das Thema von Rehe bei unserer Jahrestagung noch einmal ein bisschen auf. Lasse mich heute inspirieren von dem zweiten Referat von Reinhard Rehberg. Aber es ist jetzt, letzten Sonntag war es so, ungefähr 90% Reinhard und 10% von mir. Heute ist es so ungefähr 50-50. Und es wird sich im Laufe der Zeit dann noch ein bisschen verschieben. Es lohnt sich, die Originale anzuhören. Im Internet sind sie schon alle eingestellt. Da hört ihr dann Reinhard Rehberg im Original. Worum geht es bei dem Thema Kultur der Ehre? Es geht um unsere Beziehung zu Gott und es geht um unsere Beziehungen zueinander und zu unseren Mitmenschen. Und letztlich geht es sogar darum, wie die Gegenwart Gottes unter uns bleibt. Wir wünschen uns ja nichts lieber und sehnlicher, als dass wir Gottes Gegenwart unter uns haben, dass wir spüren, dass Gott da ist. Ich meine, Gott ist immer da, aber es ist eben die Frage, ist er auch in uns oder ist er spürbar da? Hat er einen offenen Kanal in uns? Hat er einen weichen Boden in uns? Und etwas, das hilft, dass dieser Boden weich bleibt, ist dieses Thema der Ehre, der Wertschätzung zu ihm hin und untereinander. Letzten Sonntag hatten wir den ersten Punkt, Gott ehrt uns. Wir können einander und Gott eigentlich nur ehren, wenn wir selbst von uns Wertschätzung und Ehre zulassen. Menschen, die immer Ablehnung erfahren haben, lehnen ab. Menschen, die zerstören, und wir wissen mittlerweile ja einiges davon, auch aus eigener Erfahrung hier in diesem Viertel, haben in der Regel ein Umfeld von Zerstörung gehabt. Und Menschen, die viel Wertschätzung erlebt haben, Kinder sehr, sehr viel Wertschätzung erlebt haben, sehr viel Gutes, sehr viel Zuspruch, sehr viel Respekt, respektieren und schätzen Wert und können aufbauen statt zerstören. Dankeschön. Vielen Dank. Die größte Wertschätzung, die Gott uns gemacht hat, ist, dass er seinen Sohn geschickt hat und dass er uns zu seinen Söhnen macht. Auch die Frauen. Das haben wir von Reinhard nochmal sehr deutlich gehört. Also wir alle werden Söhne, wenn wir zu Jesus gehören, und wir alle werden Bräute. Also von daher hat dann jeder irgendwo sein Problem. Söhne deshalb, weil zu der damaligen Zeit Töchter einfach nichts wert waren. Heute kann man natürlich sagen, wir sind Söhne und Töchter Gottes, aber damals waren Töchter nichts wert. Die konnten noch nicht mal vor Gericht aussagen, und von daher heißt es dann schon was, wenn Paulus sagt, wir sind alle zu Söhnen gemacht. Also wir sind eben in diese Sohnschaft hineingekommen. Wir lesen das, was das bedeutet, Lukas 15, sehr deutlich. Wenn wir das verinnerlicht haben, bekommen wir ein anderes Selbstbewusstsein. Ein Sohn hat in Selbstverständlichkeit vieles, um was der Knecht und der Sklave betteln muss. Für den Sohn ist es einfach selbstverständlich. Er ist im Haus des Vaters zu Hause und alles, was dem Vater gehört, das gehört auch ihm. Da hinein lockt uns Gott. Er sagt uns genau dasselbe zu, was er Jesus bei der Taufe zugesagt hat, bei seiner eigenen Taufe. Und das lese ich mal. Jesus hat sich ja taufen lassen. Und dann heißt es, kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Gefallen gefunden. Das können wir auch auf uns übertragen. Als wir zum Glauben gekommen sind, als wir uns entschieden haben, ihm zu folgen, als wir ihm die Herrschaft über unser Leben gegeben haben, haben wir den Heiligen Geist empfangen und er hat zu uns gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Das können wir so nehmen für uns. Und ich denke, es wird sich lohnen, es wäre eine gute geistliche Übung, dieses Wort der Taufe Jesu einmal mitzunehmen in die eigene stille Zeit und jeden Tag eine Weile, vielleicht mal eine Woche, durchzubeten und zu meditieren. Er sagt mir, ich bin sein geliebter Sohn. Wenn euch das jetzt mit dem Sohn nicht so, ihr Frauen nicht so geheuer ist, dann ist es ja heute auch die Tochter, das ist ja in Ordnung. Ich bin seine geliebte Tochter. Ich bin sein geliebter Sohn, an dem er Wohlgefallen hat. Und das gilt. Das ist das Erste. Wir können, er sagt ja dann auch, wir sollen seine Werke tun als seine Jünger. Wir können seine Werke nur tun, wenn wir dieses Bewusstsein in uns haben und seinen Heiligen Geist in uns haben. Wir können die Werke nicht tun aus unserer eigenen Kraft und wir können sie auch nicht tun, wenn wir immer denken, ach, ich armer Tor und ich Würmlein und ich kann nix und ich bin nix und ich habe keine Kraft. Dann können wir seine Werke nicht tun. Sondern wir können sie nur tun, wenn wir dieses Bewusstsein haben. Er lebt in uns, wir sind seine Kinder und er hat uns alles gegeben, was er Jesus auch gegeben hat. Das ist das Erste. Das Zweite, was heißt es dann, Gott zu ehren? Und da hat uns Reinhard zunächst auf eine Gefahr hingewiesen, und zwar auf die Gefahr der Gesetzlichkeit, dass wir denken, wenn wir etwas Bestimmtes tun, werden wir etwas Bestimmtes bekommen. Und wenn wir eine bestimmte fromme Leistung erbringen, dann wird das und jenes geschehen. Und das ist nicht so, sondern es ist wirklich Gnade. Alles, was Gott uns schenkt, ist Gnade. Und wir ehren ihn nicht, um etwas zu bekommen, sondern wir ehren ihn, weil er es wert ist, dass wir ihn ehren. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen. Das ist dieses biblische Paradox, was in Philipper 2,12 sehr deutlich geschrieben ist. Und was wirklich ein Paradox ist, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Gott ist es, der in euch bewirkt, das Wollen und Vollbringen. Es ist ein biblisches Paradox. Wir können das menschlich nicht so aufheben. Es ist 100% unsere Kraft und unser Engagement und 100% seine Gnade. Reinhard brachte das Beispiel von Pensacola. In Pensacola war vor einigen Jahren, ja, ist das jetzt schon eine ganze Weile her, war eine Erweckung. Es war genial. Das war eine Gemeinde, wo gesagt wurde, dass also es war so, dass das ist erwiesen, es waren Menschen, die standen, die machten Schlangen, die standen den ganzen Tag an, um am Abend in den Gottesdienst zu kommen. Und es wurde gesagt, das habe ich gehört, ich war aber selbst nicht da, dass Leute vor dem Gebäude schon auf die Knie gingen, weil sie die Gegenwart Gottes erlebt haben und dann zum Glauben kamen. Es kamen Tausende zum Glauben, es waren riesige Versammlungen. Und wie startete es? Mit einer ganz langweiligen Predigt und einem ganz langweiligen Aufruf einer der Pastoren dieser Gemeinde. Also es war wirklich nichts Besonderes in dieser Predigt und nichts Besonderes in diesem Aufruf. Reinhard wusste da etwas mehr, weil seine Tochter war dann in dieser Schule. Die hatten dann auch so eine Jüngerschaftsschule und seine Tochter, eine seiner Töchter, war dort. Und er sagt, es war einfach ein ganz langweiliger, also ganz normaler Gottesdienst, aber langweilig. Ich habe von diesem Prediger, der da jeden Abend gepredigt hat, dann habe ich mir ein Buch gekauft mit Predigten und ich ehrlich gesagt, ich habe nur eine gelesen und fand die langweilig. Das steht da noch, ich habe das Buch nicht gelesen. Aber was geschah? Gott hat sie heimgesucht und im Moment, als da erst einer stand nach diesem Aufruf, einer nach vorne gekommen war oder zwei oder drei, auf einmal war die Kraft Gottes da und es geschah. Unbegreiflich. Gnade. Nicht zu erklären. Wirklich nicht zu erklären. Gnade. Natürlich haben die gebetet, aber die haben auch nicht mehr gebetet als wir oder andere. Und die waren nicht besser oder heiliger als wir oder andere. Es war einfach so. Es geschah. Ähnlich in Toronto, da war es wohl so, sie hatten einen Gastprediger Und ich denke mal, das war dann schon nicht unbedingt langweilig, was der gesagt hat, der Randy Clark. Aber es war trotzdem, es war eine Woche mit einem Gastprediger. Die hatten wahrscheinlich immer mal wieder so eine Woche mit so einem Gastprediger, so ähnlich wie wir immer unsere Jahrestagung haben. Und plötzlich war die Gegenwart Gottes so stark da und Gott wirkte. Und dort dauert es an. Und hat ganz viel Frucht gebracht. Überall auf der Welt. Also wir können Gott durch unser Tun und durch unsere Leistung zu nichts zwingen. Es ist Gnade. Wir können ihn nicht ehren, um etwas zu bekommen, sondern wir ehren ihn, weil er es wert ist. Wie können wir Gott ehren? Reinhard hat uns 4 Punkte dazu mit auf den Weg gegeben. Es gibt noch mehr. Seine Punkte waren, wir ehren Gott, indem wir ihm glauben. Wir ehren ihn, indem wir danken. Wir ehren ihn, indem wir ihn anbeten. Und wir ehren ihn mit unseren Finanzen. Heute nur der erste Punkt und den möchte ich dann etwas ausführlicher erzählen. Wir ehren Gott, indem wir ihm glauben und ihm vertrauen. Simpel. Tun wir doch alle, oder? Ich meine, das ist ja die Grundlage unseres Christseins, dass wir an Gott glauben. Sonst wären wir ja nicht hier. Und trotzdem denke ich, dass es Bereiche gibt in unserem Leben, wo wir ihm nicht vertrauen, wo wir ihm nicht glauben. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Genesis 15, 6 und ausführlich nochmal erläutert in Römer 4, dem ganzen Kapitel Römer 4. Gott hat ihn aus seinem Vaterland herausgerufen, er hat ihm verheißen, ihn zu einem großen Volk zu machen und er glaubte Gott. Wie sah dieser Glaube aus? Wie sah dieser Glaube aus? Ja, genau. Ganz praktisch, er ging. Also er glaubt es nicht im Kopf, da natürlich auch, sondern er ging. Er tat das, wozu ihn Gott rief. Und das war gar nicht einfach. Es wurde ihm verheißen, ein großes Volk zu haben. Aber sie hatten keine Kinder und waren schon 75 Jahre alt. Wie kann man mit 75 noch Kinder kriegen? Eben eigentlich nicht. Wie kann man zu einem großen Volk werden ohne Kinder? Was ist mit allem, was sich nicht erfüllt hat in unserem Leben? Wie ist das, weil sie doch schon so alt waren? Was ist mit den Menschen, die nicht geheilt wurden? Was ist mit den Prophetien, die sich nicht erfüllt haben? Was ist mit den Punkten, wo wir gebetet haben und es ist nicht so gekommen, wie wir erwartet haben? Ich weiß es nicht. Da ist es oft schwer zu glauben. Aber das war bei Abraham auch so. Und er hat, ja, Jahre haben sie gewartet. Und es geschah nicht. Sie bekamen kein Kind. Und dann hat er nachgeholfen. Und es war damals moralisch in Ordnung. Sarah hat ihm ihre Magd gegeben. Und dann hat die Magd einen Sohn gekriegt von Abraham. Das war damals so üblich. Aber es entsprach nicht Gottes Verheißung. Das hatte er ihm nicht gesagt. Er hatte es Abraham und Sarah gesagt, dass sie ein großes Volk werden sollen. Und so warteten sie weiter. Aber sie trafen eben auch in dieser Zwischenzeit eine falsche Entscheidung aufgrund ihrer Ungeduld. Aber ich meine, nach Jahrzehnten ist ja Ungeduld eigentlich schon keine Ungeduld mehr. Also ich meine, wenn man dann noch älter wird, ich glaube, die waren dann 80 oder 85. Aber sie glaubten trotzdem noch weiter. Und das war das Entscheidende. War Abraham makellos? Nein, er war überhaupt nicht makellos. Er hat zwischendurch gezweifelt. Er hat aus diesem Zweifel heraus falsche Entscheidungen getroffen. Und wir lesen bei all den Helden der Bibel eben, dass sie auch alle nicht makellos waren. Wirklich nicht. Weder Abraham, denn er hat dann, um sich selbst zu schützen, seine Frau in einer brenzlichen Situation nicht geschützt. Isaak hat es ähnlich gemacht. Jakob war ein Betrüger. Er hat dem Bruder Esau den Erstgeburtssegen abgeluchst durch einen Betrug. Aber er war ein Gottsucher von Anfang an. Und der Segen Gottes war das Wichtigste in seinem Leben. Und so heißt es tatsächlich, dass Gott den Namen hat, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es waren alles eben auch Sünder, wie wir. Aber sie haben geglaubt. Alle glaubten Gott seine Verheißungen. Sie schauten auf das, was Gott ihnen gesagt hat. Und nicht auf das, was sie nicht hatten. Wieder ein Zitat von Reinhard, er sagte, unsere größte Hartherzigkeit ist die, wenn wir Gott nicht glauben, was er uns gesagt hat. Unsere größte Hartherzigkeit ist die, wenn wir Gott nicht glauben, was er uns gesagt hat. Ehrerbietung Gottes, Ehren Gottes ist zunächst mal ihm zu glauben, was er uns verheißen und gesagt hat, dass wir seine Kinder sind, dass er uns versorgt, wenn wir nach seinem Reich trachten, dass er uns nahe ist, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, dass er uns bei seinem Namen gerufen hat. Das gilt für uns alle. Und dann noch mehr. Gott ehren und vertrauen ist auch der Schlüssel zur Befreiung und Bevollmächtigung von Menschen. 1. Korinther 13, die Liebe glaubt alles, hofft alles und hält allem stand. Gott ehrt uns im Vorhinein. Er glaubt an unsere Sohnschaft und er lädt uns ein, diese Ehre, die er uns gibt, zu erwidern. Auf was schaue ich? Wem glaube ich? Ihm oder den vielen Prinzipien unserer Welt? Wo lebe ich im Unglauben, obwohl ich sage, dass ich an ihn glaube? Und Glaube hat nichts mit Magie zu tun, hat auch nichts mit mechanischem Proklamieren von Bibelworten zu tun. Sondern Glauben hat damit zu tun, ob ich Gott und sein Wort für glaubwürdig halte. Ob ich mich auf ihn verlasse. Ob man das auch in meinem Leben sieht, dass ich mich auf ihn verlasse. Jesus konnte keine Wunder tun, wenn sie ihm nicht glaubten. Oder besser, weil sie ihm nicht glaubten. Und das war besonders in Nazareth so, in seinem Umfeld, wo er aufgewachsen war. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Das ist ja etwas, was die meisten von uns auch erfahren. Also wenn sie aus einer Familie kommen, die nicht alle so gläubig sind, dass es sein kann. Wir haben vielleicht schon viele Menschen zu Jesus geführt, aber in unserer eigenen Familie ist es schwieriger. Warum ist es schwieriger? Weil sie alle unsere Schwächen kennen. Das ist bei Jesus genauso, sie kannten ihn ja, sie wussten, der hat dann Geschwister und der ist da Zimmermann und wieso soll der da so große Wunder tun können, was bildet er sich ein, das ist doch einer von uns. Und sie haben nicht gesehen, was Gott in ihn hineingelegt hatte und wer er eigentlich war von Gott her. Und das eben in Kleinformat erleben wir das auch. Und so konnte er dort keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Lukas 49, also das ist Markus 6, Lukas 49 lesen wir, dass die Jünger einen dämonisch besessenen Jungen nicht befreien können. Und Jesus tadelt sie wegen ihres Unglaubens. Markus 4, der Sturm auf dem See, die Jünger schreien, Jesus schläft, sie wecken ihn auf, er stillt den Sturm und sagt dann, wieso habt ihr so eine Angst, habt ihr denn keinen Glauben? Habt ihr keinen Glauben? Ich bin doch da, wieso schreit ihr so? Man ist ja gut, dass sie ihn dann wecken, weil dann wenden sie sich immerhin an ihn, das ist ja gut. Und es ist in Ordnung, wenn wir ab und zu schreien und uns an ihn wenden. Aber es ist wie, ich habe da mal eine Predigt drüber gehalten, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, habe es nochmal nachgelesen, es ist wie ein Baby, das schreit und ein Erwachsener handelt. Und es ist noch ein Babyglaube. Sie schreien, Herr, hilf! Mach uns satt! Und der Erwachsene muss nicht mehr schreien, sondern kann nehmen. Geht an den Kühlschrank und macht auf. Und nimmt. Und Jesus sagt, wieso habt ihr keinen Glauben? Also offensichtlich sagt er, wieso seid ihr noch Babys im Glauben? Und schreit noch, ich bin doch da, ihr könnt doch, ich habe euch doch Vollmacht gegeben, warum tut ihr nicht? Warum gebietet ihr dem Sturm nicht? Also es hat sowas mit dem Glauben. Wie vertrauen wir ihn, indem wir tun, was er sagt? So wie Abraham und Mose. Mose glaubte Gott seine Berufung und tat, was er ihm gesagt hatte. Und so konnte er das Volk aus Ägypten herausführen. Er tat, was Gott ihm sagte, und so spaltete er das Meer. Er war gehorsam. Woran scheiterte die Befreiung dann vor dem Ende der Wanderung? Am Unglauben der Israeliten. Sie hatten Angst vor den Riesen, obwohl doch Gott ihnen gesagt hatte, sie können gehen. Und dann mussten sie noch 40 Jahre Umweg gehen. Aber wie können wir denn glauben? Glaube hat als erstes mit Beziehung zu tun, als zweites mit Gehorsam. Wir können ja nur vertrauen, wenn wir denjenigen kennen, dem wir vertrauen sollen. Wenn wir wissen, dass er uns Gutes will, wenn wir wissen, dass er vertrauenswürdig ist und wenn wir überhaupt die Fähigkeit haben zu vertrauen. Ich fange beim Letzten an. Wenn Menschen kein Urvertrauen haben, ist es ungeheuer schwer zu vertrauen. Da braucht's da erstmal Heilung. Wenn jemand schon vor der Geburt etwas erlebt hat oder in frühkindlicher Zeit und einfach kein Urvertrauen hat, dann braucht's da Heilung. Und das möchte Jesus auch schenken. Da lasst uns drum beten, wenn Menschen unter uns sind, die sagen, ich kann einfach nicht vertrauen. Ich kann es nicht. Und andere können es. Und es liegt einfach daran, was wir hinter uns haben. Das wäre das Erste. Darüber, da können wir für beten, dass Urvertrauen wächst. Das ist was ganz Wichtiges. Aber wenn wir dieses Urvertrauen haben, und ich vermute mal, dass es doch die meisten von uns mitbekommen haben als Kinder, wie lernen wir ihn dann besser kennen, dass er vertrauenswürdig ist? Es ist so, wie wir von einem Menschen lernen, dass er vertrauenswürdig ist. Eben, wir verbringen Zeit mit ihm. Wenn wir Zeit mit jemandem verbringen, dann lernen wir ihn kennen, dann merken wir, ob er vertrauenswürdig ist oder nicht. Indem wir unser Leben mit ihm teilen, das Gute und das Schwierige. Indem wir von ihm lesen und hören. Indem wir hören, was andere mit ihm erfahren haben. Stichwort God Stories. Indem wir mit ihm besprechen und teilen, was uns in unserem Leben enttäuscht hat. Wenn ich solche Verheißungen lese in der Bibel, wo ich merke, da habe ich schon Enttäuschung erlebt, ist ja immer die Frage, wie geht man dann damit um? Tut man die Enttäuschung dann zur Seite und denkt, jetzt muss ich da einfach doch Glauben und Vertrauen, und das ist so ein bisschen wie gewaltmäßig, das geht eigentlich nicht. Unser Herz sagt nein und unser Kopf sagt, aber ich will doch glauben und ich will doch da. Und es geht aber nicht. Da habe ich mittlerweile begonnen, Jesus meine Enttäuschung zu sagen. Zu sagen, Jesus, ich habe hier gebeten und es ist nicht so geschehen. Ich habe hier um Heilung gebeten und dieser Mensch ist gestorben. Oder ich habe dies oder jenes erbeten von dir und es ist nicht so gekommen und ich bin da enttäuscht. Und ich, wenn ich ihm das sage und dann auch ihn an meine Gefühle ranlasse, merke ich, dass da in mir etwas passiert und in mir auch wieder Glauben wächst. Also wir müssen uns dazu nicht zwingen, sondern mit ihm zusammen sein, in seiner Nähe sein, ihn so immer besser kennenlernen. Und dann können wir beginnen, ihn in kleinen Dingen ihm zu vertrauen. In kleinen Dingen. Wenn ich jemanden neu kennenlerne, vertraue ich ihm zunächst in kleinen Dingen. Je besser ich ihn kennenlerne, desto mehr kann ich ihm vertrauen. Und desto größere Dinge kann ich ihm glauben. So ist es ja, wenn wir uns kennenlernen. Beziehung, das ist das Erste. Wir können ihm nur vertrauen, wenn wir eine enge Beziehung zu ihm haben und diese Glaubwürdigkeit wissen, tief wissen. Das Zweite, es hat mit Gehorsam zu tun. Nämlich Glauben ist tun, was er sagt. Ist nicht nur im Kopf etwas, sondern ich tue das, was er sagt, das, was ich in seinem Wort lese und prüfe sozusagen auf diese Weise, ob es stimmt. Mache auf diese Weise Erfahrungen mit ihm. Das kostet mich etwas. Das ist ja beim Christwerden so. Ich kann ja Gott nicht theoretisch kennenlernen und mir dann erstmal überlegen, ja, ich will ihn erstmal kennenlernen und dann will ich ihm folgen, wenn ich ihn dann kennengelernt habe. Das geht nicht. Ich kann nur sagen, ich folge ihm. Ich lasse mich auf ihn ein und dann werde ich merken, zum Beispiel, ob er lebt. Aber dann kostet es mich mein Leben. Es geht aber nicht theoretisch. Und das zieht sich aber durch, das ist am Anfang des Glaubens so und das ist auch später so. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen was vorlesen aus diesem wunderbaren Buch Dietrich Bonhoeffer Nachfolge. Dietrich Bonhoeffer hat viele Bücher geschrieben. Es ist unglaublich, er war, ist ja schon als recht junger Mann von den Nazis erhängt worden. Aber dieses Buch Nachfolge und gemeinsames Leben, das empfehle ich euch allen. Das ist etwas, was man immer wieder lesen kann. Das ist eins der Bücher, die man eigentlich haben sollte. Es gibt viele Bücher, die kann man einmal lesen und dann kann man sie weiterschenken, weil das hat dann gereicht. Aber diese beiden Bücher, die sind so genial. Und ich lese euch da etwas, das ist aber durchaus harte Kost. Ich zitiere, nur der Glaubende ist gehorsam. Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Das ist so die Überschrift. Nur der Glaubende ist gehorsam, das meinen wir zu verstehen. Also wenn wir glauben, dann sind wir auch gehorsam. Der Gehorsam folgt ja dem Glauben, wie die gute Frucht dem guten Baum, sagen wir dann. Erst der Glaube, dann der Gehorsam. Nur damit bezeugen wir, dass allein der Glaube rechtfertigt und nicht, jetzt sage ich es in meinen Worten, die Leistung, sondern er schenkt uns unsere Gerechtigkeit. Sollte damit irgendeine zeitliche Bestimmung gegeben sein, dass erst geglaubt werden müsse und der Gehorsam folge, so werden Glauben und Gehorsam auseinandergerissen und es bleibt dann eine höchst praktische Frage offen, wann der Gehorsam anzufangen habe. Der Gehorsam bleibt vom Glauben getrennt. Um der Rechtfertigung willen müssten ja Glaube und Gehorsam getrennt werden, aber diese Trennung darf niemals die Einheit beider aufheben, die darin liegt, dass der Glaube nur im Gehorsam existiert, niemals ohne Gehorsam ist. Dass Glaube nur in der Tat des Gehorsams Glaube ist. Nur der Gehorsame glaubt. Gehorsam ist die Voraussetzung des Glaubens. In genau derselben Weise, in der Gehorsam Folge des Glaubens genannt ist, ist er auch Voraussetzung des Glaubens. Nur der Gehorsame glaubt. Es muss Gehorsam geleistet werden gegen einen konkreten Befehl, damit geglaubt werden kann. Es muss ein erster Schritt des Gehorsams gegangen werden, damit Glaube nicht frommer Selbstbetrug, billige Gnade werde. Es liegt an dem ersten Schritt. Er ist von allen folgenden qualitativ unterschieden. Der erste Schritt des Gehorsams muss den Petrus fort von den Netzen bringen. Also Jesus hat gesagt, folge mir. Er hat die Netze liegen lassen. Aus dem Schiff heraustreten lassen. Jesus hat ihn gerufen, aufs Wasser zu gehen. Und Petrus musste den Fuß aufs Wasser setzen. Und dann hat er gemerkt, dass das Wasser trägt. Es hätte gar nichts genützt, wenn er im Boot geblieben wäre und gesagt hätte, ja, ich glaube dir, Jesus, dass ich da auf dem Wasser gehen kann. Wenn er es nicht tut, glaubt das nicht. Und genauso muss der Jüngling aus dem Reichtum herausgehen und in dem Fall alles verkaufen, was er hat, und den Armen geben. Es ist das Tun des Gehorsams. Nur in dieser neuen, durch den Gehorsam geschaffenen Existenz kann geglaubt werden. Ist ein bisschen dicht, denke ich, wenn man es einfach so hört. Man muss da ein bisschen drüber nachdenken. Es wird dann im Internet auch stehen. Ein paar Seiten weiter, nochmal Bonhoeffer. Du beklagst dich darüber, dass du nicht glauben kannst. Es darf sich keiner wundern, wenn er nicht zum Glauben kommt, solange er nicht an irgendeiner Stelle, in wissentlichem Ungehorsam dem Gebot Jesu widersetzt oder entzieht. Diesen Satz lese ich nochmal. Es darf sich keiner wundern, wenn er nicht zum Glauben kommt, solange er sich an irgendeiner Stelle in wissentlichem Ungehorsam dem Gebot Jesu widersetzt oder entzieht. Du willst irgendeine sündige Leidenschaft, eine Feindschaft, eine Hoffnung, deine Lebenspläne, deine Vernunft nicht dem Gebot Jesu unterwerfen? Wundere dich nicht, dass du den Heiligen Geist nicht empfängst, dass du nicht beten kannst, dass dein Gebet um den Glauben leer bleibt. Gehe vielmehr hin und versöhne dich mit deinem Bruder, lass von der Sünde, die dich gefangen hält, und du wirst wieder glauben können. Willst du Gottes gebietendes Wort ausschlagen, so wirst du auch sein gnädiges Wort nicht empfangen. Wie solltest du die Gemeinschaft dessen finden, dem du dich wissentlich an irgendeiner Stelle entziehst? Der Ungehorsame kann nicht glauben, nur der Gehorsame glaubt. Harte Kost. Aber so ist es. So ist es. Glaubst du, so tu den ersten Schritt. Er führt zu Jesus Christus. Die Frage nach deinem Glauben oder Unglauben ist dir nicht aufgetragen, sondern die Tat des Gehorsams ist dir befohlen und sofort zu tun. In ihr wird die Situation gegeben, dass der Glaube möglich wird und wirklich existiert. In ihr, in der Situation des Gehorsams, wird der Glaube möglich. Es ist immer praktisch. Und es geht bei diesem Punkt um das Leben in einer neuen Dimension. Und wir kommen nur in diese Dimension des Glaubens, wenn wir uns einlassen. Auf jeweils das, was er uns sagt. Was er uns allen sagt in seinem Wort, was für alle gilt. Und was er uns sagt persönlich. Was wir wohl, wenn es um große Sachen geht, prüfen sollten. Auch mit Geschwistern im Glauben. Es geht darum, auf etwas zu vertrauen, was man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Da ist eine Definition von dem, was Glauben bedeutet. Etwas vertrauen, was man nicht sieht. Und das erfordert, dass wir springen. Von daher habe ich dieses Bild nochmal mitgebracht, was ich von Psalmkultur gekauft hatte. Der springt. Und das ist für mich ein Bild des Glaubens. Aber er befindet sich in dem Herzen. Das Herz ist für mich Gott. Gottes Herz. Und wenn ich in dieser Beziehung zu ihm bin und diese Liebe für mich gewiss ist, diese Liebe Gottes und in seinem Herzen zu sein und im Herzen seiner Liebe, wenn ich diese Beziehung habe, wo ich weiß, er ist vertrauenswürdig, dann kann ich springen. Dann kann ich springen und gehorsam sein und aufs Wasser gehen oder irgendwas loslassen, was ich bisher festgekrallt habe oder eine Sünde lassen, die ich bisher nicht lassen konnte oder weiß ich, was er uns halt sagte. Aber darin besteht Glauben, zu springen. Und dazu lade ich euch ein. Lasst uns aufstehen und beten. Jesus, ich danke, wenn du uns fragst, ob wir dich ehren wollen, dann werden wir sicher alle sagen, ja, das wollen wir. Und wenn du fragst, ob wir dir glauben, dann werden wir auch sagen, ja, wir glauben an dich. Sonst wären wir ja nicht hier. Und doch wird es Dinge geben, vermutlich in unser aller Leben, wo wir dir nicht vertrauen, wo wir dir nicht glauben, wo wir sagen, das steht zwar da, aber das glaube ich nicht und deshalb tue ich es nicht. Da kann ich was nicht loslassen. Da kann ich nicht vergeben. Da kann ich dich nicht ranlassen. Und da haben wir unsere Herzen verschlossen. Herr, und ich bitte dich zuerst, dass wir uns aufmachen, eine so innige Beziehung zu dir zu bekommen, dass wir wirklich merken, dass du vertrauenswürdig bist, dass wir es wissen. Dass es nichts mehr gibt, was wir ausschließen aus der Beziehung zu dir. Dass wir dich überall ranlassen. An das Schöne und an das Schmerzhafte. Und dass du da wirken kannst. Und dass du uns deine Liebe zeigst. Und fühlen lässt. Herr, und ich bitte dich auch um diesen Mut, gehorsam zu sein. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir dir nicht gehorsam sind, wo du uns längst etwas gesagt hast und wir beklagen uns darüber, dass wir uns dich so wenig erfahren. Dass wir das merken, wo wir umkehren können. Und dass wir es tun. Gib uns den Mut, zu springen. Das zu tun, was du uns gesagt hast. Komm, Heiliger Geist, wirke an uns. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns erinnerst in dieser Woche, was du, wo du in dieser Woche mit uns weitergehen möchtest. Und dass wir in unserem oft so vollen Alltag nicht vergessen, was du zu uns gesprochen hast. Amen.